Willkommen beim Podcast von Prevent, dem Projekt, das möglichst vielen Menschen dabei helfen möchte, wieder selbst zu atmen.
Hallo und herzlich willkommen zum Prevent-Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zur letzten Folge der vierten und letzten Staffel. Und wir haben Ihnen ja in den letzten Staffeln immer ein Update gegeben über den Verlauf des Prevent-Projekts und Ihnen da in dem Rahmen auch einige Personen aus dem Prevent-Team vorgestellt. Und nun interessiert mich natürlich zum Abschluss unserer Staffel, was im Projekt seit der letzten Folge alles passiert ist und vor allem, wie es nach Prevent weitergeht. Und daher freue ich mich heute, dass Frau Professor Dr. Franziska Trudzinski und Elena Bieler bei mir sind. Hallo, ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Franziska, du bist Oberärztin in der Pneumologie und Beatmungsmedizin hier an der Thoraxklinik in Heidelberg und dort auch Projektleiterin für Prevent. Und du hast uns zum Beispiel in Folge 2 auch schon spannende Einblicke in die geschlechtsspezifischen Unterschiede im Weaning gegeben. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und Elena, du bist Versorgungsforscherin und als wissenschaftliche Mitarbeiterin meine Kollegin in der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung an der Uniklinik hier in Heidelberg und dort Projektkoordinatorin für Prevent. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, erstmal auch noch Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein. Ich würde einfach mal anfangen.
Ja, genau.
Es ist einiges passiert. Wir haben unter anderem eine Laufzeitverlängerung bekommen. Das heißt, unsere Interventionsstudie wurde verlängert und lief noch bis Dezember 2024. Das heißt, wir hatten dann nochmal länger Zeit, Patienten zu rekrutieren. Und genau, in der Prozessevaluation, für die ich und die Kollegen und Kolleginnen von der Abteilung Allgemeinmedizin verantwortlich sind sozusagen, haben wir unsere Interviews weitergeführt, zum einen mit den Chefärzten der beteiligten Kliniken von Prevent. Wir haben die letzten Patienten- und Angehörigen-Interviews durchgeführt. Diese Daten wurden auch schon ausgewertet und werden jetzt für eine Publikation noch eingereicht. Da sind wir ganz froh drüber. Dann haben die Leistungserbringerbefragungen stattgefunden. Das heißt, wir haben die Ärztinnen, die Pflegefachkräfte, also eigentlich alle am Weaning beteiligten Personen aus den Prevent-Kliniken zusätzlich zu den Interviews auch noch mit Fragebögen gelöchert. Einmal zur Arbeitszufriedenheit und aber auch zur interprofessionellen Zusammenarbeit im Weaning. Einmal so zur Hälfte vom Projekt und dann eben jetzt, ja, Ende des Jahres nochmal zum Projektabschluss. Diese Daten werden gerade auch noch ausgewertet. Und genau, dann im Juni, je nachdem, wie die Podcast-Folge ausgestrahlt wird, aber jetzt im Juni 2025 haben unsere Follow-up-Befragungen der Patienten geendet. Da haben wir immer 3, 6 und 12 Monate nach Entlassung aus den Kliniken geguckt, wie es denen gesundheitlich geht und wie die Lebensqualität ist. Und das endet jetzt eben auch im Sommer und wird dann von den Kollegen vom AQUA-Institut ausgewertet. Genau, und ansonsten haben wir noch eine Weaning-Zeitschrift rausgebracht für Betroffene und Angehörige mit ganz vielen hilfreichen Tipps auch für die Zeit nach dem Weaning. Und es gab wieder zahlreiche Kongressbesuche. Franziska, ihr werdet im September noch auf den EAS-Kongress nach Amsterdam fahren und Projektergebnisse vorstellen. Thomas, mein Kollege und ich werden beim Versorgungsforschungskongress die Ergebnisse der Prozessevaluation vorstellen im September. Und was haben wir noch gemacht?
Wir haben ganz, ganz viele Weiterbildungen gemacht.
Ja.
Wir haben unzählige Weaning-Symposien gemacht mittlerweile in ganz Baden-Württemberg. Wir sind in jedem der Prevent-Weaning-Zentren zu Besuch gewesen, haben da Hands-on-Kurse gemacht, Bronchoskopie, Schluckendoskopie, wirklich live vorgeführt, Vorträge, unzählige Vorträge zum Thema gehalten. Und die Fortbildungen waren immer für alle Mitglieder der Intensivstation, war auch viel Pflegepersonal dabei, Logopädinnen. Also es war wirklich sehr, sehr gut besucht, was, glaube ich, zeigt, dass es einen erheblichen Weiterbildungsbedarf auch gibt zu dem Thema. Und genau, wie du sagst, wir sind auf ganz vielen Kongressen gewesen. Die haben zum Beispiel beim interdisziplinären intensivmedizinischen Kongress, dem DIVI, jedes Jahr ein Prevent-Symposium gemacht, wo wir über den Stand des Projekts informiert haben. Genau, es hat eine ganze Reihe kleinerer Weiterbildungen gegeben. Die KollegInnen aus den wenigen Zentren sind auch in den Kooperationskliniken teilweise zu Frühbesprechung gekommen, zu den Übergabeweiterbildungen. Und wir haben unser E-Learning ja auch ausgewertet, ne, und geguckt und haben festgestellt, dass das E-Learning wirklich gut ankommt. Dann haben wir die Qualitätszirkel gemacht. Wir haben zum Beispiel auch einen Qualitätszirkel zum Thema des E-Learnings gemacht. Und da haben auch alle berichtet, dass es wirklich hilfreich ist und dass es für die Stationsfortbildung genutzt wird.
Das E-Learning ist jetzt auch öffentlich, gell? Also das kann man auch über die Prevent-Grenzen hinaus besuchen, oder?
Genau, das ist ein guter Punkt. Und zwar haben wir uns entschieden, das im WIN-Net, also dem Kompetenznetzwerk der deutschen WIN-Zentren, frei zur Verfügung zu stellen. Das heißt, alle Zentren, die WIN-Net-Zentren sind, können dieses Programm bekommen und können auch mitmachen. Und wenn jetzt jemand aus einer anderen Klinik Interesse hat, kann man uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Mhm. Findet man auf unserer Homepage.
Ja, super. Also sehr, sehr viel auch über die normalen Studienumfänge eigentlich, die man ja hat. Daten, ne? Eingeben, Daten auswerten, Ergebnisse publizieren. Also super, super viel, was da auch abgeleitet wurde. Wissensweitergabe, die da stattgefunden hat. Es ist wirklich ein riesen Mehrwert, den ihr da produziert habt und den ihr da weitergebt in den letzten Jahren über die Studie, wie gesagt, hinaus. Elena, du hast erzählt, es gab ganz viele Interviews und Fokusgruppen und Befragungen, sowohl mit den Personen, die an dem Weaning-Prozess selbst beteiligt sind, als auch PatientInnen, die das Ganze erlebt haben. Das heißt, du hast dich um die Prozessevaluation gekümmert und ich wollte das nochmal kurz aufgreifen, denn im Prevent-Projekt gibt es ja einmal eben die Ergebnisevaluation, wo dann geschaut wird, wie quasi erfolgreich das Weaning mal jetzt salopp gesagt ist an den PatientInnen, wie es denen danach geht, und auf der anderen Seite wird eben im Rahmen der Prozessevaluation geschaut, wie das Ganze denn überhaupt im Klinikalltag umsetzbar ist, wie es den Mitarbeitenden dabei geht, etc. etc. Und das habt eben ihr von der Abteilung Allgemeinmedizin in Versorgungsforschung gemacht, und das wollte ich gerne nochmal unterscheiden, dass wir uns gut sortieren können, und dich da auch gleich, Elena, noch mal fragen. Franziska, wir kommen vielleicht gleich zu den Ergebnissen, also der Ergebnisevaluation quasi, der Interventionsstudie. Aber welche Ergebnisse kannst du denn schon von der Prozessevaluation berichten, von den ganzen Interviews?
Ja, wir haben ja auch einige, oder wir konnten einige Ergebnisse auch schon publizieren. Zum einen gibt es ganz spannende Ergebnisse aus den Interviewstudien mit den Leistungserbringenden. Das hat eigentlich gezeigt, dass die ja sehr positive Erfahrungen vor allem gemacht haben mit den Präventinterventionen und mit den Weaning Boards und den Weaning Konsilen, die vor Ort gelaufen sind.
Was sind das so für Personen? Also wer zählt ihr als Leistungserbringende?
Ja, wir haben Ärzte und Ärztinnen interviewt. Es war nicht so einfach, Pflegefachkräfte zu interviewen. Das ist auch so ein Teilergebnis, dass häufig aus Zeitgründen da die Beteiligung ein bisschen schwierig war, auch am Weaning-Prozess selber. Das ist vielleicht so ein Learning auch, dass man zukünftig daran arbeiten könnte, dass noch mehr diese Fachgruppe sozusagen noch mehr zu integrieren. Mhm. Wir haben mit Atmungstherapeutinnen und Atmungstherapeuten gesprochen und auch mit sogenannten Study Nurses, da wir in einigen Kliniken ja eben auch Study Nurses hatten, die in die Prevent-Studie mit einbezogen wurden. Genau, und die Interviews, wie gerade schon gesagt, das waren eigentlich sehr positive Ergebnisse. Unterm Strich kann man sagen, dass die Leistungserbringer eigentlich alle einen sehr großen Mehrwert von Prevent sehen und das wichtig finden, was die Studie gemacht hat, und dass man die Ergebnisse versucht, dann auch später in den Versorgungsalltag zu übertragen. Es wurden auch natürlich Herausforderungen, sei es jetzt die Covid-Pandemie oder auch so strukturelle Herausforderungen, je nach Klinikum, genannt, die aber auch sehr hilfreich sein können, um das dann eben später in den einzelnen Kliniken vielleicht gut zu integrieren. das waren auch ganz hilfreiche Ergebnisse. Genau, die Chefärzte-Interviews waren da auch sehr wichtig, da natürlich auch die Führungsebene eine zentrale Rolle spielt, wenn es dann darum geht, irgendwie nachhaltig neue Ideen zu implementieren. Da haben wir ganz interessante Gespräche geführt und wir haben uns auch so ein bisschen noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen angeguckt und mit Gesundheitspolitiker auf ja, Kommunal-, Bundes- und Landesebene, danke, gesprochen und mit Vertretern der Krankenkassen. Und die haben auch alle ja nochmal bestätigt, dass das eben ein super wichtiges Thema ist, die Patienten möglichst frühzeitig von der Beatmung zu entwöhnen und dass da Prevent einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten kann. Also da sind wir eigentlich ganz happy mit den Ergebnissen, die wir bisher so haben. Und einige Daten stehen ja auch noch zur Auswertung bevor sozusagen.
Ja, super spannend. Vielen Dank für die Einblicke. Franziska, möchtest du uns was über die Ergebnisevaluation berichten? Wie so die Daten?
Genau, also es ist ja so, dass wir im Dezember 24 die Intervention beendet haben. Und die Kontrollgruppe sind ja nicht Patienten aus der Intervention, sondern Kontrollgruppe in Prevent sind Patienten, die in Baden-Württemberg behandelt wurden. Und da werten wir die Routinedaten der AOK aus. Und es ist naturgemäß so, dass das immer eine Weile dauert, das sind Abrechnungsdaten, bis diese Daten dann verfügbar aufbereitet sind, sodass man die wirklich auswerten kann. Das heißt, konkret Daten zur Frage, ist es so, dass wir durch unsere Intervention besser sind in der Beatmungsentwöhnung, als das in der Standard-of-Care-Gruppe der Fall ist, können wir heute noch nicht sagen. Da sind wir ganz gespannt drauf. Das wird voraussichtlich Ende des Jahres verfügbar sein, diese Daten, vielleicht schon zum DIVI-Kongress. Mal gucken. Und genau, aber was wir sagen können, ist, dass die PatientInnen, die wir eingeschlossen haben, wir haben ja tatsächlich, ich habe es auch im Rückblick jetzt nochmal gedacht, was das für eine wahnsinnige Kraftaufwendung war während der Corona-Pandemie. Und wir haben ja mit der Patientenrekrutierung wirklich so mit Beginn der dritten Welle Corona gestartet in Baden-Württemberg, eine Studie durchzuziehen, die auf Intensivstationen stattfindet, aber eben nicht das Thema Covid behandelt direkt. Dass es wirklich Wahnsinn ist, dass wir es geschafft haben, da Patienten zu rekrutieren. Und wir hatten ja damals gesagt, dass wir aufgrund dieser besonderen Situation ein bisschen vom Protokoll abweichen und dass wir PatientInnen, die Covid haben, den Studieneinschluss direkt ermöglichen, unabhängig von den Ergebnissen unseres Prognosemodells. Es war ja ursprünglich so, dass wir gesagt haben, Patienten, die nach Prognosemodell Risikogruppe sind, werden der Intervention zugeführt. Und wir haben eben gesagt, Covid-Patienten haben wir gar keine Erfahrungswerte, ob die Risikogruppe sind oder nicht. Die werden per se immer, wenn sie eine Covid-Pneumonie haben und aufgrund von Covid beatmet werden müssen, in die Intervention, in der Intervention dürfen die dann mitmachen. Und wir haben uns jetzt mal die Daten natürlich schon angeguckt, weil wir neugierig gewesen sind. Und es ist so gewesen, dass tatsächlich ein Viertel der PatientInnen Covid-PatientInnen gewesen sind. Und genau, es wird, glaube ich, auch interessant sein zu gucken, wie verhalten sich diese PatientInnen im Weaning-Prozess, sowohl was die Routinedaten als auch natürlich die Interventionsdaten angeht. Und es ist natürlich so, dass wir in dieser Zeit wirklich sehr, sehr kritisch kranke Patientinnen auf den Intensivstationen gehabt haben. Und so als Beispiel, jeder Zehnte ist an einem Lungenersatzverfahren, der sogenannten ECMO, behandelt worden. Genau, also ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Daten und was da am Ende rauskommt. Und natürlich auch so die Fragestellung, ob es vielleicht PatientInnen gibt, die besonders gut von der Intervention profitieren. Ob es irgendwie so Gruppen gibt, wo man sagt, das sind so die idealen Prevent-PatientInnen, die man unbedingt irgendwie mitbetreuen sollte. Und vielleicht gibt es auch andere PatientInnen, wo wir dann sagen, okay, da macht es vielleicht jetzt gar nicht so viel Sinn, ne?
Ja. Also super spannend. Wir sind natürlich auch alle gespannt und vielleicht können wir da nochmal ein Update geben. Sie können uns natürlich auch jederzeit auf der Webseite www.wiederselbstatmen.de verfolgen und mal nachschauen, was so passiert. Da sind auch die ganzen Kongressbeiträge verlinkt und die Kongressposter. Auch auf LinkedIn gibt es immer ein Update. Franziska, jetzt muss ich nochmal nachhaken. Du bist ja unsere Expertin für geschlechtsspezifische Versorgung, auch im Weaning. Inwiefern spielt das denn bei Prevent eine Rolle? Habt ihr das irgendwie berücksichtigt?
Ja, genau, wir hatten ja in der letzten Prevent-Podcast-Staffel unsere eigene Analyse hier aus der Thoraxklinik, wo wir uns Patienten im prolongierten Weaning angeschaut haben, besprochen. Und als ich die Daten dann gesehen habe, habe ich, okay, das Geschlecht spielt also doch eine Rolle. Und in Prevent ist es ja so, dass wir uns PatientInnen angucken, die sich in der frühen Phase des Weaning-Prozesses befinden, also dem akutmedizinischen Weaning. Und habe mich gefragt, spielt auch im akutmedizinischen Weaning das Geschlecht möglicherweise eine Rolle? Und wir haben zusammen mit dem AQUA-Institut, dem Herrn Freyack, eine Analyse gemacht, wo wir uns tatsächlich in unseren Prevent-Studiendaten, also den Routinedaten, einmal die Rolle des Geschlechts angeguckt haben. Das sind mehr als 10.000 Beatmungsfälle aus Baden-Württemberg gewesen.
Oh, wow.
Und wir haben einmal uns unsere Risikofaktoren, die wir ja aus dem Prognosemodell angeguckt haben, dann getrennt angeschaut, einmal für Männer und einmal für Frauen. Und es zeigt sich tatsächlich, dass man eigentlich ein Prognosemodell für Männer machen könnte und eins für Frauen, weil es so ist, dass im Großen und Ganzen die Risikofaktoren als solche, die bleiben bestehen, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, aber so den Einfluss, den die haben, der ist unterschiedlich. Also man sieht wirklich ein unterschiedliches Muster von Risiken, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und es ist natürlich so, dass sich auch die unterschiedlichen Risikofaktoren dann in ihrer Prävalenz unterscheiden. Mhm. Also ich fand's sehr, sehr interessant.
Es klingt super spannend und interessant. Kannst du uns ein Beispiel nennen für so einen konkreten Faktor?
Ja, genau. Also es ist so, was wir zum Beispiel gesehen haben, was sich auch unterscheidet. Also wir gucken uns ja in den Daten immer Patienten an, die länger als 96 Stunden beatmet worden sind und gucken dann so in der Frühphase der intensivmedizinischen Behandlung, was gibt es für Informationen, die wir zu diesem Zeitpunkt haben, die dann möglicherweise eine Auswirkung haben auf den späteren Entwöhnungsprozess von der Beatmung. Und zum einen war es so, dass tatsächlich das, was in der frühen Phase der intensivmedizinischen Behandlung passiert, sich unterscheidet bei Männern und Frauen. Und in den ersten 7 Tagen ist es so gewesen, dass die Männer zum Beispiel häufiger an einer ECMO behandelt worden sind als die Frauen. Und ich weiß nicht, ob das jetzt nur aufgrund der Stichprobengröße so gewesen ist, dass auch nur bei den Männern die ECMO dann ein Risikofaktor war für das anschließende Entwöhnungsversagen. Mhm. Also wirklich interessant. Und dann haben wir aber auch gesehen, dass zum Beispiel neurochirurgische Operationen bei Frauen einen sehr viel stärkeren ungünstigen Effekt auf die Beatmungsentwöhnung haben als bei Männern.
Ach, okay.
Also auch Sachen, glaube ich, die man sich dann im Detail nochmal wieder angucken
sollte. Ja, das klingt so, als müsste man da mal genauer reinschauen. Also es gibt viel zu tun, wenn Sie das Thema geschlechtsspezifische Unterschiede in der Versorgung näher interessiert, können Sie auch gerne nochmal in Folge 2 reinschauen. Da reden wir ganz ausführlich darüber. Also, das hört sich ja wirklich an, dass das Projekt langsam dem Ende zugeht und sich das schon ganz, ganz viel getan hat auf sehr vielen Ebenen. Und als ob ihr auch auf einem sehr guten Weg seid, die ganzen Daten zu bearbeiten, euch da so ein bisschen durch den Dschungel zu schlagen. Mit dem Ende der Studie geht allerdings auch einiges an Unterstützung verloren und eine Studie muss natürlich auch irgendwie finanziert werden. Gibt es denn schon Pläne, wie es nach Prevent weitergeht?
Mhm. Franziska, da kannst du, glaube ich, was zu sagen.
Genau, also prinzipiell ist es ja so, dass wir bei diesen Innovationsfondsprojekten tatsächlich neue Versorgungsformen untersuchen, um diese Versorgungsformen dann, wenn sie sich bewähren, später in die Routineversorgung zu übernehmen. Mhm. Und wir haben diese Daten noch nicht, ob sich das jetzt wirklich, was die Ergebnisevaluation angeht, bewährt hat. Aber es ist so, dass die ersten Daten aus der Prozessevaluation so positiv gewesen sind und auch so sehr aufgezeigt haben, dass es einen Bedarf für diese Form der Versorgung gibt, dass die AOK Baden-Württemberg gesagt hat, wir wollen eigentlich unbedingt, dass Prevent weitergeht. Und natürlich dauert es auch, bis so ein Prozess dann in die Routineversorgung überführt wird. Von daher gibt es so eine Möglichkeit, bis zur Überbrückung das Ganze in einer sogenannten selektivvertraglichen Versorgung zu machen. Mhm. Und es ist so, dass wir tatsächlich dabei sind, mit der AOK aktuell einen solchen Selektivvertrag abzustimmen. Das ist schon relativ final und der Plan ist, dass alle Weaning-Zentren, die vorher in Prevent teilgenommen haben und sowohl die Kooperationskliniken im Umfeld als auch Kliniken, die bisher nicht mitgemacht haben. Mhm. Das gilt für die weiteren Weaning-Zentren. Es gibt ja noch, ich glaube, 3 sind es mittlerweile in Baden-Württemberg, 3 zusätzliche Weaning-Zentren, die auch angefragt worden sind und die alle Interesse signalisiert haben, mitzumachen. Und es können eben dann alle Weaning-Zentren in Baden-Württemberg diesen Selektivvertrag beitreten und es können auch die umliegenden kooperierenden Kliniken beitreten. Und dann wird es insgesamt 4 bis 5, ist jetzt mein letzter Stand, neue Abrechnungsziffern geben, mit denen man dann diese neue Form der Versorgung tatsächlich auch abrechnen kann. Mhm. im Rahmen eines Selektivvertrags. Das heißt, es gilt nur für gesetzliche Versicherte und aktuell dann auch nur erstmal für Versicherte der AOK Baden-Württemberg. Möglich ist natürlich, wenn andere Kassen Interesse bekunden, dass auch andere Kassen dann diesen Selektivvertrag später beitreten können.
Ja, das klingt ja sehr vielversprechend. Da sind wir natürlich gespannt, wie es dann in den nächsten Jahren weitergeht. Aber alleine denke ich auch, was ihr schon berichtet habt zum Weiterbildungsbedarf, der da besteht, zu den ganzen Maßnahmen, die ihr da ergreift. Allein das zeigt ja irgendwie schon, dass da ein Riesenbedarf einfach da ist. Wahrscheinlich würde ich jetzt mal behaupten, auch über die Grenzen von Baden-Württemberg hinaus. Und wer weiß, wie es in den nächsten Jahren weitergeht. Vielen lieben Dank, Elena und Franziska, für all eure Einblicke und das Update in Prevent. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg und bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Ich denke, da geht es Ihnen genauso. Wie gesagt, Sie können sich gerne informieren über den weiteren Verlauf von Prevent, über aktuelle Ergebnisse auf wiederselbstatmen.de. Da ist es auch noch mal ein bisschen nicht wissenschaftlicher aufbereitet und verständlicher aufbereitet. Und würde mich freuen, wenn Sie da reinschalten. Und damit sind wir auch schon bei der letzten Folge dieser Staffel angekommen. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bei unseren Gästen aus allen Folgen, allen vier Staffeln, das kann sich ja auch schon sehen lassen.
Genau, ich glaube, das müssen wir auch nochmal, Nicola, so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Das haben wir nämlich ganz vergessen, dass wir natürlich auch ganz viel Informationsmaterial für Patientinnen und Patienten und Angehörige im Internet mittlerweile zur Verfügung stellen. Und die drei Podcast-Staffeln, die du moderiert hast, sind ja auch immer noch verfügbar. Und es gibt ganz viel Hintergrundinformationen auf unserer Homepage. Ich glaube, da sollten wir auch noch einmal drauf verweisen. Ne?
Das genau, auch immer schon. Der Blogbeitrag auch immer, wo alle Informationen, das kann ja doch auch mal sehr spezifisch werden, gerade wenn es in so einer wissenschaftlichen Welt sich bewegt und auch in so einer medizinischen, hochmedizinischen Umgebung ist. Da ist auch nochmal alles ganz verständlich aufbereitet und anschaulich dargestellt. Auch das die Reading-Zeitschrift, Elena, ja, die du federführend hier gemacht hast. Also da ist auch nochmal ganz viel an Tipps und Tricks, auch für den Alltag, um die Angehörigen auch zu unterstützen. Also vielen Dank dafür.
Genau, vielleicht kann man auch noch sagen, wir haben ja noch einige Exemplare der wenigen Zeitschrift. Das heißt, wenn jemand Interesse hat, dann kann man uns gerne über die Homepage kontaktieren und dann wären wir auch gerne bereit, glaube ich, das ein oder andere Exemplar zu verschicken. Ne?
Gerne, ja.
Schön, haben wir hier die Werbetrommel nochmal gut gerührt. Ein bisschen Eigenlob am Ende. Aber das kann sich, denke ich, sehen lassen bei so einer großen und langen Studie. Genau. Also, dann möchte ich mich eben, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal herzlich bei allen unseren Gästen aus den letzten vier Staffeln bedanken und natürlich auch bei euch beiden und danke auch Ihnen fürs Zuhören.
Ja, danke schön. Tschüss.
Danke, tschüss. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal beim Prevent Podcast. Wenn Sie weitere Informationen haben möchten, besuchen Sie uns unter www.wiederselbstatmen.de. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann empfehlen Sie uns gerne weiter.